Also das Thema, das ich gewählt habe, knüpft ein Stück weit auch an das an, was Paul predigt hat darüber im letzten Sonntag. Letzten Sonntag hat er uns darüber erzählt, dass es in unserem Hirn so ganz komische Abläufe gibt. So ein Ding haben wir ja alle da rein. Und da drin laufen Abläufe. Und der Paul hat uns gesagt, dass es so Synapsenverbindungen gibt, dass wenn wir Sachen hören und Sachen glauben und darüber ab Sachen tun und das wiederholen, dass es dann eben so starke Datenverbindungen gibt, so starke Autobahnen, Synapsenautobahnen, wo unsere Überzeugung nachher eigentlich prägen. Und der Paul hat uns gesagt, dass es gerade im Bereich der Sexualität solche Verbindungen gibt, wo wir zwar praktizieren und glauben, aber wo eigentlich nicht dementsprechend, wo gut für uns ist und auch nicht dem, wo Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist nicht nur im Bereich der Sexualität so, sondern in ganz vielen Bereichen von unserem Leben prägen sich durch unser Handeln, durch unser Denken, durch die Einflüsse auch von unserer Gesellschaft, prägen sich Muster ein und Überzeugungen, die uns schlussendlich dann auch handeln lassen. Und ich glaube, dass das ganz stark auch der Fall ist im Bereich vom Wohlstand, im Bereich vom Besitz. Und da haben wir ganz feste Überzeugungen in uns inne. Und das lehrt uns unsere Gesellschaft auch ganz deutlich. Zum Beispiel ganz simpel und einfach: Wir glauben, wenn ich mehr besitze, dann geht es mir besser. Das ist ganz simpel und einfach. Und ich glaube, jeder könnte sagen, dass wir irgendwo in uns hinein glauben, wenn ich mehr habe, dann geht es mir besser. Vor 200 Jahren haben wir weniger gehabt. Viel weniger. Ja. Also, das ist das Jahr 1800, eine Grafik, wo da alle Länder, so mehr oder weniger alle Länder der Welt zeigt, auf einem Klüngel. Und unten dran sieht man die Achse. Und die Zahl da unten, das ist das Einkommen pro Kopf und Jahr für eine Person. Also eine Person pro Jahr. Im Jahr 1800 sind fast alle Länder der Welt auf einem Knüngel gewesen, so im Bereich zwischen 4'000 und 400 US-Dollar pro Jahr. Das war so die Wohlstandsverteilung gewesen. Es ist den Menschen überall mehr oder weniger gleich gegangen. Im Jahr 1900 hat es schon ganz anders ausgesehen. Da ist die Verteilung schon von 10'000 und von 400. Also da hat der Bereich schon massiv zugenommen. Da hat es Länder da vorne, wo eine Wahnsinns-Wohlstandentwicklung durchgemacht hat. 1950 ist es noch extremer. Und fast unglaublich, 2015, da hat es da vorne Länder, die sind bei sage und schreibe 40, 60'000 US-Dollar pro Kopf und Jahr. Und gleichzeitig hat es noch ganz einen Haufen Länder, die da immer noch bei 1'000 US-Dollar pro Kopf und Jahr stehen bleiben pro Jahr. Das ist nicht pro Monat, das ist pro Jahr. 1'000 Dollar pro Person und Jahr in der Schweiz sind es im Jahr 1800 2'700 Dollar im Jahr und heute 56'000 Dollar pro Jahr. Zum Vergleich, in Afghanistan war es im Jahr 1800 600 US-Dollar und im Jahr 2015 1925 US-Dollar. Was wir erlebt haben als westliche Nationen, als Schweiz, ist unbeschreiblich ein unglaubliches Wachstum von unserem Wohlstand. Die Entwicklung ist seit dem Zweiten Weltkrieg unglaublich nochmal draufgegangen. Es hat schon vorher eine Entwicklung gegeben. Und mit dem, wo wir heute können auskommen, mit so viel Materiellem, wo wir zur Verfügung haben, hat in der Geschichte noch nie eine Generation können auskommen. Was krass ist, ist eben die Differenz zwischen westlichen Ländern und zwischen den ärmeren Ländern in Afrika, die heute noch eigentlich beim genau gleichen Stand sind, wie vor 200 Jahren oder nur ganz unwesentlich verändert sind. Man kann sagen, die haben auch ein vieles günstigeres Leben in diesen Ländern, das stimmt natürlich, aber Grundnahrungsmittel, Kleider und auch Elektronik und Maschinen und Geräte, die sind unterdessen weltweit eigentlich gleich teuer. Und es ist wirklich so, dass auf unserer Welt Menschen hat, die mit 1'000 Dollar im Jahr auskommen müssen und wir in der Schweiz sind privilegiert und haben über 50'000 Dollar im Durchschnitt. Und was ganz offensichtlich ist, wenn man sich so die Grafiken anschaut, dass es scheinbar weltweit nicht gelingt, zum gerecht zu teilen. Bei so einem massiven Gefäll ist es offensichtlich, dass wir irgendwo nicht in der Lage sind, zum gerecht zu teilen. Und ich glaube, das Teilen, das ist etwas, was wir irgendwie unseren Kindern versuchen beizubringen. Das ist fast ein tägliches Thema, wenn wir irgendwie am Mittagstisch sind mit unseren Kindern. Und die Kinder streiten darüber, wer jetzt den grösseren Dessert hat und wer den grösseren Dessert darf. Und sie kommen irgendwie nicht zu Schlag mit Teilen. Das scheint ja irgendwie noch so, ja, das ist ja etwas, was in der Erziehung drin ist. Aber dann, wenn wir in unsere Familien hineinschauen, ich weiß nicht, wie viele von euch das in der eigenen Familie Beispiel kennen von Erbstreitigkeiten. Man hat jahrelang den Frieden miteinander und wenn es ums Erbe geht, dann ist plötzlich Krieg, der herrscht. So ist es innerhalb der Familie, kann es teilen zu einem Problem werden oder bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und wenn wir global schauen, wieso dass es Krieg gibt, wieso dass sogar ganze Nationen miteinander in den Krieg kommen, ist es nicht zuletzt auch oft wegen dem Teilen, wegen territorialen Ansprüchen und Streitigkeiten. Gehört jetzt das Ölfeld einem einen oder einem anderen Land und es gelingt nicht, zum gerecht zu teilen. Dabei wäre eigentlich Teilen etwas, das in unserer Natur schon drin verankert ist. Am Max-Planck-Institut haben weltliche Forscher sehr ausführlich mit Kindern geforscht. Sie wollten wissen, wie sind wir Menschen eigentlich, was Sozialverhalten anbelangt, ausgerüstet. Und sie haben Kindern so ganz einen Haufen verschiedene Tests absolvieren lassen. Man sieht hier zwei Kinder, die so an so einem Test dran sind. Und da haben sie gemacht mit Kindern, schon mit relativ kleinen Kindern, so anderthalbjährigen und dann bis zu dreijährigen Kindern. Und die Tests, die ich darüber rede, das sind Tests mit dreijährigen Kindern. Und sie haben drei verschiedene Tests mit diesen Kindern gemacht. Sie haben immer zwei Kinder miteinander in einen Raum geschickt und dort haben die Kinder dann etwas machen müssen. Bei diesem Test hier haben die Kinder gemeinsam müssen eine Aufgabe lösen. Also es hat beide Kinder gebraucht, damit sie diese Aufgabe haben können lösen. Sie haben das zusammen müssen machen und das Resultat war dann, dass das eine Kind drei Murmeln bekommen hat und das andere Kind hat nur eine Murmel bekommen. Bei einem zweiten Test sind die Kinder auch in einen Raum gekommen, mussten jedes für sich eine Aufgabe lösen, haben die Aufgabe gelöst und wieder hat das eine Kind drei Murmeln bekommen und das andere Kind nur eine Murmel. Und bei einem letzten Test sind die Kinder einfach so in den Raum gekommen und das eine Kind hat drei Murmeln einfach so bekommen und das andere Kind hat eine Murmel bekommen. Und jetzt ist es erstaunlich, beim ersten Test, den ich beschrieben habe, eben bei dem, wo die Kinder miteinander eine Aufgabe haben müssen lösen, haben sie ganz von sich aus ohne Aufforderung, ohne dass sie gewusst hätten, dass es ums Teilen geht, haben sie zusammen diese Aufgabe gelöst. Das eine Kind hat 3 Murmeln bekommen, das andere Kind hat 1 Murmel bekommen. Und ohne irgendetwas mit den Wimpern zu zucken, haben sie austauscht und haben geschaut, dass beide Kinder gleich viel haben. Bei den Tests, wo die Kinder gekommen sind und jedes für sich eine Aufgabe hat lösen müssen, haben sie nicht geteilt. Sie haben gestritten darüber. Weil das eine 3 hat und das andere 1. Und beim Test, wo die Kinder reingekommen sind und die Murmeln einfach so bekommen haben, haben sie auch nicht geteilt. Sie haben auch darüber gestritten und sind nicht bereit gewesen zum Ausgleichen. Und dann, was interessant ist, da sehen wir eben das Teilen, haben sie das Ganze auch noch mit Zoo-Schimpansen gemacht. Also sie haben die Tests auch gemacht mit trainierten Affen, die sich gewöhnt sind, um so Tests zu machen. Und haben die gleichen Tests gemacht. Was meinen da, wie haben die Schimpansen reagiert? Wer glaubt, dass die Schimpansen bei allen 3 Aufgaben nachher ausgleichend geteilt hat? Wer glaubt das? Herzlich wenig. Wer glaubt, dass die Schimpansen überhaupt nicht geteilt hat? Genau, ihr habt recht. Die Schimpansen, die teilen nicht. Das gibt es nicht. Die Schimpansen, die haben... Bei all diesen Tests gibt es eigentlich nur, ich nehme das für mich. Und wenn es um Essen geht, dann ist es zuerst mal einfach selber essen. Und wenn es dann am Schluss noch etwas Fahrung hat, dann kommen die anderen, die Schwächeren, dann auch noch ein bisschen etwas über. Also wir Menschen, wir haben in uns bereits die Grundvoraussetzung, dass wir teilen können. Die Tierwelt hat das nicht. Aber wir Menschen haben eine Grundvoraussetzung, dass wir teilen können, dass wir sozial handeln. Die Frage ist, wie weit das geht. Wir sind als soziale Wesen geschaffen. Und natürlicherweise teilen wir vielleicht, wenn so das Leistungs-Gegenleistungsprinzip stimmt. Bei diesen Kindern ist das wie zum Vorschein gekommen. Oder? Sie haben miteinander eine Leistung gemacht und dementsprechend ist es ja gerecht, dass der andere auch überkommt. Und so erlebe ich unser Teilen manchmal. Oder wir schenken etwas, weil wir voraus etwas gleich Wertvolles auch geschenkt bekommen haben. Oder bevor wir schenken, überlegen wir zuerst, ja, was habe ich denn das letzte Mal bekommen, wie viel Wert hat das jemand gehabt und entsprechend tue ich auch schenken. Also wir tun so Leistung gegen Leistung versuchen abzuwägen und tun vielleicht so teilen. Aber teilen über das raus, das fällt uns ganz offensichtlich schwer. Und wir hängen an unserem Besitz und ich glaube, dass uns Christen das gar nicht viel anders geht. In der Bibel wird uns ganz ein anderes Bild von Teilen vorgestellt. Und ihr kennt sicher die Stelle, all die Stellen aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Ich möchte sie einfach ganz kurz vorlesen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Also das sind Christen, die teilen alles, was sie haben. Sie verkaufen sogar noch ihren Acker und verteilen es an wer? An die, die Gegenleistung bringen? Nein, an alle, die in Not sind. Für mich wirkt das manchmal schon fast surreal, schon fast unvorstellbar, wie die Christen dort mal zusammengelebt haben und offensichtlich ohne grosses irgendwie drumherum alles, was sie hatten, geteilt haben. Das ist so weit von dem weg, wie wir uns irgendwo eingerichtet haben mit unserem Wohlstand, dass es schon fast schwierig ist, um das überhaupt nachvollziehen. Das läuft unseren antrainierten Mechanismen massiv entgegen. Das ist so weit weg von dem, was uns natürlicherweise und wo uns durch unsere Gesellschaft kommuniziert wird. Und ich glaube, dass unser Wohlstand und der Umgang mit unserem Wohlstand eine von den ganz grossen Herausforderungen ist von uns westlichen, reichen Christen. wo wir drinstehen und wo wir herausgefordert sind, um einen guten und einen auch gottgefälligen Umgang mit unserem Wohlstand zu finden. Mit Reichtum, mit Wohlstand ist es nämlich auch so eine Sache, weil mit zunehmendem Wohlstand nimmt unsere Bereitschaft zum Teilen nicht etwa zu. Also mit dem, dass ich mehr habe, wäre ja logisch, wenn ich mehr habe, dann habe ich ja auch mehr zum können geben. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Je mehr dass wir haben, umso schwerer fällt es uns, um von dem loszulassen. Und dann kommt noch dazu, dass der wirtschaftliche Erfolg uns natürlich auch noch recht gibt. Wir haben in der Schweiz alles, was wir uns nur wünschen können. Wir haben das beste Bildungssystem, wir haben das beste Gesundheitswesen, wir haben für alles und nichts haben wir eine Versicherung. Und so bestätigt sich auf eine gewisse Art und Weise ja auch, dass er das zum Erfolg führt, wenn man Wohlstand bei sich behaltet. Wir teilen nicht, wir verteidigen, wir erhalten, wir steigern und nehmen dabei durchaus auch in Kauf, dass andere ausgebeutet werden dafür. Der Punkt ist aber, und ich glaube, das sehen wir in unserer Gesellschaft auch deutlich, in der heutigen Zeit, unser unbegrenzter Materialismus lässt uns letztendlich trotzdem leer, einsam und auch ein Stück ziellos zurück in dieser Gesellschaft. Und ich nehme das auch unter Christen wahr. Eine Sehne nach Gottes Wirken, eine Sehne nach übernatürlichem Eingreifen, dass irgendwie Action ist, dass etwas läuft, dass das Leben noch mehr bringt, wie das es jetzt schon ist. Und ich glaube, das ist wie ein Ausdruck davon, dass uns da noch etwas fehlt. Das Volk von Gott zur Zeit von Jesaja ist, ich glaube, in ganz einer ähnlichen Situation gewesen, wie wir es heute sind. Und im Jesaja 58 ist uns das beschrieben, das ist ein Bibeltext, der mich über Monate jetzt unterdessen beschäftigt, wo ich schon seit Wochen mitträge und wo mich wie nicht loslässt, weil ich glaube, der redet so deutlich zu uns heute, dass wir den einfach nicht links liegen lassen, dass wir den müssen zum Thema machen. Und beim Vorbereiten der Predigt hätte ich ihn zuerst fast am liebsten weglassen und ich kann nicht können. Der Text hat so deutlich zu mir geredet, dass ich einfach gefunden habe, den will ich mit euch teilen. Und das Volk von Gott ist in dieser Situation, wo Gott selber dann sagt, sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest es ja gar nicht. Also da beschreibt Gott eigentlich die Haltung vom Volk. Sie fragen mich Tag für Tag, wieso führe ich sie so weg? Wieso passiert das Zeug um uns herum? Können wir uns heute fragen? Und Gott sagt, sie fordern von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nach bin. Und dann kommt der eigentliche Text, den ich jetzt als Ganzes einfach auch vorlese. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist.
Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Und jetzt müsst ihr euch mal die Listen anschauen von Versprechungen, die in dieser Stelle drin sind, in dieser prophetischen Stelle vom Jesaja. Und müsst ihr euch das einfach mal ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen. Wenn du so handelst, dann wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Gerechtigkeit geht dir dem voraus und die Herrlichkeit vom Herrn folgt danach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten: da bin ich. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir sogar in Dürrezeiten innere Zufriedenheit geben. Er wird deinen Körper erfrischen, dass du einem bewässerten Garten gleichst und wie eine nie versiegende Quelle bist. Und deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Mir wird euch nennen, die die Risse ausbessern und Strassen erneuern, um es bewohnbar zu machen. Fast unglaubliche Zusagen, die die Bibelstelle dem macht. Dem macht, wo Gottes Wille ausführt. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Entfernet die Unterdrückung aus eurer Mitte. Lasst höhnische Fingerzeichen und trügerisches Reden. Und dann nochmal wie als Zusammenfassung: öffne einem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Und dann sind folgt davon die ganzen Zusagen, die in dieser Stelle drin sind. Ich finde, man kann es fast nicht besser auf den Punkt bringen, weder die Prophetie vom Jesaja, wo ich auch glaube, dass sie ganz tiefe göttliche Worte in sich drin hat. Dass es tief Gottes Wille ist, dass wir unseren materiellen Reichtum und unseren Besitz nicht zu uns ziehen, sondern dass wir den teilen mit denen, die in Not sind. Unser Reichtum prägt unser Hirn und unsere Gedanken und unsere Handlungen, die daraus folgen. Und das Teilen, das fällt uns ganz offensichtlich schwer. Ich glaube, dass die Flüchtlingssituation, wo wir drin sind und wo wir jeden Tag in den Nachrichten hören, dass das für uns in der Schweiz und für Europa eine gottgegebene Gelegenheit ist. Ich glaube, dass das Gott ganz bewusst auch zulässt. Und ich glaube, dass er uns eine Gelegenheit schenken möchte und dass das auch wie ein Weckruf ist für uns in Europa. Ich glaube einerseits, dass das ist auch gegen unsere Arroganz und unsere Selbstsicherheit in Europa. Dass seit dem Aufschwung vom Zweiten Weltkrieg, über die Jahre, sind wir auch ein Stück weit selbstgefällig geworden in Europa. Und wir haben das Gefühl, der ganze Reichtum ist unser eigener Verdienst. Und mit den wollen wir mit niemandem teilen, der gehört uns, den haben wir uns hart erarbeitet. Ich glaube, dass die Flüchtlinge uns da auch ein bisschen aufwecken und uns herausfordern und wachrütteln. Und dann glaube ich, dass es auch ein Stück weit ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit ist. Über Jahre und über Jahrzehnte sind viele von diesen Ländern, die jetzt Flüchtlinge hervorbringen, sind nicht zuletzt auch von uns, von westlichen Ländern, unterdrückt worden. Eritrea war eine italienische Kolonie gewesen. Und Experten sagen, dass noch von der Kolonialzeit her Schwierigkeiten da sind, wo in diesem Land vorhanden sind, die es fast unmöglich machen, um da irgendwie auf sinnvolle Art und Weise Veränderung hineinzubringen. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, dass Menschen hierher zurückkommen, um sich etwas von dem Reichtum zu holen, wo wir ein Stück weit auch von innen geholt haben über die letzten Jahre. Und dann mein wichtigster Punkt, ich glaube, dass es eine Chance ist für uns als Christen, als Nachfolger von Jesus, um seine Liebe, um Gottes Liebe weiterzugeben. Im 1. Johannes 3, 18 heißt es, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht aus schönen Worten, nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Und plötzlich bietet sich vor unserer Haustüre, direkt vor unserer Haustüre, die Gelegenheit, die Liebe von Gott wirklich zu leben, weiterzugehen. Und wenn unsere Frömmigkeit nur aus schönen Worten besteht, dann verfehlen wir Gottes Idee. Dem verfehlen wir die Idee von Gott, dass seine Liebe sich in Taten zeigt. Und aus dieser Überzeugung ist die Idee entstanden im letzten Herbst, aus der Überzeugung, dass wir auch Weg finden zum den Flüchtlingen zu begegnen, sind wir seit letztem Herbst am Überlegen und nachdenken, wie denn das könnte passieren mit den Flüchtlingen, die hier direkt vor unserer Haustüre sind. Und ich möchte euch das Programm vorstellen, das neue Projekt, wo wir dran sind. Das heisst Seelam. Ihr werdet den Begriff kennen vom Kinderhilfswerk in Äthiopien. Und wir haben den Namen bewusst gewählt, weil das ein Wort ist, das vom ganzen nordafrikanischen, in nahöstlichen, fernöstlichen Bereich von fast allen Ländern wird das Wort verstanden. Und es ist ein Wort, das bedeutet Willkommen, Frieden oder einfach nur Hallo. Oder so ein Willkommensgruß. Je nachdem, in welchem Land, ist es immer eigentlich Bedeutung von einem friedlichen Willkommen. Und das ist das, wo wir uns wünschen, dass wir als Christen auch diesen Menschen aus anderen Ländern gegenüber kommunizieren, dass es eben ein Willkommen ist, wo wir ihnen möchten entgegenbringen. Und als zentrales Element planen wir ein Begegnungskaffee. Und zwar ist das ab Anfang Mai geplant, jeweils am Freitag im Tourdruck vom 4. bis zum 7. soll ein Ort entstehen, wo fremdländische Leute, also wo Menschen aus diesen Flüchtlingsländern und wir als einheimische Bevölkerung miteinander in Kontakt kommen. Es ist also nicht die Idee, dass 2-3 Schweizer hinter der Bar Kaffee ausschenken und alle Leute, die als Besucher kommen, sind Fremdländer, sondern es ist wirklich ganz bewusst unsere Idee, dass wir Schweizer mit den Fremdländern in Kontakt kommen, mit denen zusammensitzen, mit denen spielen, mit denen schwätzen und sie kennenlernen und dass sie uns kennenlernen können. Und dass so eine Begegnung stattfindet, die hoffentlich für beide Parteien Veränderung bringen kann. Und dass wir etwas von dem, was wir haben, so auch einfach teilen können. Und innerhalb von diesem Gefäß soll es auch die Möglichkeit geben, dass Fremdländer, die mit gewissen Situationen in ihrem Leben überfordert sind, auch Hilfe in Anspruch nehmen können. Wir wollen ein eigenes Team, das für die Betreuung dieser Leute zuständig ist, das auf die kann eingehen, von ganz einfachen Alltagshilfen angefangen, bis auch zu seelsorgerlichen Fragen zur Verfügung steht. Da kommen Menschen, die haben in ihrem Leben noch nie eine Waschmaschine bedient. Und vielleicht muss man einfach nur zeigen, wie das man in der Schweiz mit einer Waschmaschine umgeht, wie man Waschpulver rein tut und Kleider wäscht. Und so wollen wir ein Netzwerk aufbauen, wo wirklich auch eins zu eins Hilfe für Leute, die hierher kommen, kann passieren. Aber eben auch Begegnung in diesem Begegnungskaffee. Wir planen auch weitere Aktivitäten im Bereich Wohnen, sind wir am Planen oder sind wir am Nachdenken darüber, dass wir eigentlich gerne auch die Sozialdienste würden entlasten und Wohnangebote zur Verfügung stellen, wo Leute aus Fremdländern könnten unterkommen. Das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif. Und im Wetterbaum sind wir auch mit der Beschäftigung von Flüchtlingen dran, dass Leute, die hierher kommen und die längerfristig da sind, dass die wirklich auch lernen, wie man in der Schweiz arbeitet, wie unser Arbeitsmarkt funktioniert, dass es ein Training gibt, dass die Leute, die längerfristig da sind, dass die wirklich auch hier integriert werden können. Es ist meine feste Überzeugung, dass sich uns hier eine Chance bietet und eine Chance, wo ich hoffe, dass möglichst viele von uns die auch packen und ergreifen. Und dass nicht ein paar wenige ein Angebot aufstellen, wo dann die Flüchtlinge davon profitieren können, sondern dass das wie auch eine Bewegung gibt, wo möglichst viele von uns sich auch beteiligen, wo Leute teilnehmen, wo Leute sich auch engagieren, mit einbringen und sich so brauchen lassen und eben etwas von dem, wo wir bekommen haben und wo wir davon profitieren können, auch zu teilen und weiterzugehen. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man das umsetzt, wenn man so handelt, dass dann eben auch das wahr wird, was in dieser Jesaja-Stelle so deutlich zum Ausdruck kommt, dass man dann eben mehr Lebensqualität und mehr Inhalt überkommt, weder unseren ganzen Reichtum und Wohlstand uns je werden können geben. Dass man auch in eine Beziehungsqualität hineinwachsen mit Gott, wo das, was wir bis jetzt kennen, auch übersteigt. Und ich möchte wirklich einladen, um euch das zu überlegen, könnte das etwas sein, wo ich am Freitag mich selber einbringen könnte. Und da sind nicht nur junge Leute gefragt, da sind auch ganz besonders ältere Leute gefragt. Die Leute, die kommen aus den afrikanischen und arabischen Ländern, die sind sich gewöhnt, dass ältere Leute dass die zu respektieren sind und die achten ältere Leute. Und das kann eine super Gelegenheit sein, für gerade auch Ältere, um sich da beteiligen und sich hineingehen und etwas auch von Lebenserfahrung und von dem, was du vielleicht mitbringst aus deinem Leben, mitzugehen und jemand anderen davon profitieren zu lassen. Wir haben draussen zum allerersten Mal auch Listen aufgelegt, wo man sich eintragen kann, wenn man findet, doch, ich glaube, das wäre etwas für mich oder das könnte etwas für mich sein. Dann kann man sich auf diesen Listen eintragen. Es gibt Listen für einfach nur Bewirtschaftung der Leute, also in dem, dass man eben Kaffee ausschenkt und so ein bisschen fürs liebliche Wohl sorgt. Es gibt auch Listen, wo man sich eintragen kann, wenn man mehr mit den Leuten schwätzen und spielen, eigentlich Kontakt pflegen. Und es gibt auch eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man sagt, ich kann zwar vielleicht selber nicht dabei sein, aber ich würde einen Kuchen backen jeweils oder ab und zu mal einen Kuchen. Da geht jetzt einfach einmal darum, dass wenn man Interesse hat und sagt, doch, ich könnte mir vielleicht vorstellen, mitzumachen, dass man sich einmal einträgt. Und wir werden euch dann in den nächsten Wochen mit weiteren Informationen versorgen, via E-Mail oder auch von da vorne, wenn es nachher konkret darum geht, dass wir Helferanlässe machen, wo es dann auch darum geht, abzumachen, wer macht denn genau was. Und es wird dann auch Listen geben, wo man sich nach Datum eintragen kann. Aber jetzt geht es einmal darum, das grundsätzliche Interesse anzumelden und zu sagen, doch, ich würde auch sehen, ich könnte da mitmachen. Da möchte ich euch wirklich einladen, um euch überlegen, wäre das etwas zum einfach einmal, zweimal im Monat euch zu engagieren. Ein weiterer Bereich, wo ich glaube, dass unser Gehen und unser Teilen gefordert ist, ist in dem Zusammenhang auch das mit den Finanzen, wo der Paul schon angedeutet hat, dass wir da auch als Gemeinde finanziell auf Gaben angewiesen sind, weil wir gerade in dem Bereich der Fremdländer auch investieren. Da ist einerseits meine Stelle, die da ist, und auch die geplante Stelle für den Fremdländer-Gottesdienst, die zusätzliche Kosten verursacht. Da hat der Paul mir auch gesagt, er verzichtet ein Stück weit auf das, was er als Sekretariatsleistung hatte über die letzten Monate, damit so etwas wirklich gefördert werden kann. Und trotzdem sind das mehr Kosten, die das verursacht, wo ich euch einfach möchte das Herz legen, euch zu überlegen, ob das für euch möglich wäre, um da einfach etwas mehr zu geben, wie ihr besitzt. Ich komme zum Schluss. Wir haben so festgelegte, starke Pfade in unseren Köpfen, die uns einreden wollen und die uns oft auch belügen und sagen, mit mehr geht es dir besser. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, um diese festgelegten Bahnen, um die zu hinterfragen und auch zum ganz konkreten Schritt machen in die Richtung, wo der Jesaja in dieser Prophetie uns ans Herz legt und sagt, hey, dort, wo wir anfangen, das, was wir haben, teilen, mit denen, die bedürftig sind, dort kann Gott in einer ganz anderen Dimension anfangen, uns auch segnen. Dann werden wir erleben, wie unser Licht aufleuchtet, wie Heilung schnell eintritt, wie die Herrlichkeit von Gott uns begleitet, wie Gott unser Rufen beantwortet, wie das Dunkle in unserem Leben hell wird und wie trotz Dürre Zufriedenheit einkehrt. Und wie man aufblüht, wie ein frisch gewässerter Garten. Ich tue noch beten. Jesus, und ich danke dir für die Stelle aus dem Jesaja, die so klar auch zeigt, was das du dir wirklich wünschst. Und was du parat hast, dem, wo die Weg von unserer Welt verlässt und deine Wege einschlägt. Und Herr, das ist das, was wir uns wünschen, dass unser Leben ganz eine neue Qualität bekommt. Dass wir das dürfen erleben, was der Jesaja da beschreibt. Dass wir dürfen erleben, wie wir aufblühen, wie ein bewässerter Garten. Dass wir dein Reden hören können. Dass wir zufrieden sein können, auch wenn es rundherum nicht so aussieht, als wäre, könnten wir zufrieden sein. Ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, um das auch ganz konkret umzusetzen, um mutig zu sein und eingeprägte Bahnen zu verlassen und uns auf den Weg zu machen, um auch mit unserem Wohlstand, auch mit unseren Finanzen, dir entsprechend umzugehen. Ich bitte dich wirklich, dass du uns hilfst, um das ganz konkret umzusetzen. Amen.
Michi, danke vielmals für deine Predigt. Vielleicht hätte ich das herausgefordert. Ich denke, es ist wichtig, dass man sagt, egal jetzt, wie wir politisch vielleicht auch abstimmen oder ticken, die Leute, die unsere Behörden hier reinlösen, wir müssen ja beten um Weisheit für unsere Behörden, oder? Auch für die Leute, die an unseren Grenzen stehen und so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach sagen, sie brauchen unser Gebet, dass sie ihren Job gut machen. Aber die Leute, die da sind, gegenüber denen haben wir eine Verantwortung. Und etwas vom Schlimmsten, was passieren kann, ist, dass es zu einer Ghettoisierung kommt von diesen Menschen. Dort ist ja das Potenzial von einer Radikalisierung viel grösser. Und es ist sehr wichtig, dass wir integrierend wirken. Und ich glaube, wir sind wirklich auch aufgefordert, in diesem Bereich als Christen aufopferungsvoll zu teilen im Moment. Das ist wie eine grosse Berufung, die Gott auf Christenheit legt, da bei uns in der Schweiz. Und ich lade dich wirklich ein. Ich glaube, dass die Pensionierten eine Berufung haben in diesem Bereich. Ich sage das ganz offen, weil euch respektiert man. Oder wenn ihr auf den Zug geht und Junge seht, denkt ihr vielleicht, ah, die Jugend von heute, die respektiert das Alter nicht. Jetzt kommen Leute aus Kulturen, die das Alter wieder neu respektieren. Wenn ihr geht käfeln mit so jemandem, da wird völlig anders wirken, wie wenn ein 20-jähriger motivierter junger Mann oder eine junge Frau geht käfeln mit ihnen. Da laufen völlig andere Sachen ab. Also ich glaube, vergebt mir, wenn ich das so sage, dass wenn du ein bisschen Grau hast, dass Gott dich besonders möchte brauchen in diesem Bereich. Da hast du wirklich, da hast du etwas, was andere Generationen, die Jüngere nicht haben im Moment. Überlegst du, ob du deinen Namen eintragst. Und du hast vielleicht eben eine Zeit untertags, eh, dann kannst du dein Leben eh noch ein bisschen umdisponieren, wie Leute, die arbeiten gehen. Okay, also das ist ganz wichtig für mich und wir müssen beten für unsere Verantwortungsträger in unseren Ländern, das ist ganz wichtig. Beten für das Projektteam, für uns Christen und hoffen, dass wirklich viele Menschen Gottes Güte auch da dürfen erfahren und anders zurückgehen. Viele werden ja dann zurückgeschickt werden. Und ich weiss von einem Beispiel, ich bringe das jetzt einfach noch ganz kurz, von einem Mann, der zurückgeschickt worden ist, nachdem er einen Aufenthalt hatte als Flüchtling. Der arme Keller von der Kishona Steckborn, haben wir das Beispiel erzählt, der ist auf Indonesien dann zurück. Und ist, er ist nicht Christ geworden da. Er ist Moslem, aber er ist nicht Christ geworden. Aber er hat so gute Begegnungen gehabt mit Christen, dass er sich jetzt in Indonesien, der ist dann aufgestiegen in der indonesischen Regierung, dass er sich einsetzt für einen moderaten Islam und sich wehrt gegen einen radikalen Islam als Regierungsbeamter. Und das hängt nur daran, dass ein paar gute, atmosphärisch gute Begegnungen stattgefunden haben mit Christen da. Also wenn du mit jemandem zusammensitzt bei diesem Begegnungskaffee, du weißt nicht, wer du vor dir hast. Natürlich, es hat auch Leute, die nicht besonders gute Menschen sind und aus falschem Motiv da sind. Logisch, die sind auch da. Aber du weißt nicht, was das für eine Veränderung kann bewirken in diesen Ländern zum Teil. Einfach, wenn du mit jemandem einen Kaffee nimmst. Genau. Also darum gefällt mir das Logo. Das ist ein cooles Logo mit dem Käfeli, gell? Genau. Also einfach, ich glaube, da ist wirklich eine Berufung auf uns. Und jetzt sind wir gefordert, um die auszuleben. Ich möchte beten und dann singen wir zum Schluss das Lied noch, als Schlusslied. Danke, Vater, nochmal für die Predigt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch mit unseren Emotionen zu schlagen kommen, die geweckt werden in diesem Bereich, Herr. Und durch dein Wort, durch die Jesaja-Stelle, wirklich eine Neuorientierung vielleicht zu finden, die uns hilft, einfach unsere Rolle als einzelner Christ zu finden in dem Ganzen. Herr, wir sehnen uns wirklich danach, dass deine Herrlichkeit aufleuchten darf um uns herum und dass dein Licht zum Scheinen kommt und dass, wenn wir dich ansprechen im Gebet und nach dir rufen, dass du dann sagst, da bin ich und du reagierst. Und Herr, vielleicht achtest du im Moment besonders darauf, wie wir jetzt umgehen mit dieser Gruppe von Leuten, die hierher kommen, aus welchen Gründen auch immer und ob berechtigterweise oder nicht. Aber sie sind da. Und wir bitten dich, dass du uns in unseren Dienst hineinführst, sodass wir vor allem dich erleben dürfen, wie es beschrieben ist dort. Segne und inspiriere uns, wir bitten dich. Amen.